Zum dritten Mal wollen wir heute Morgen nachdenken über das Gleichnis vom Reich Gottes in Gestalt einer Saat, die ausgestreut wurde auf das Land. Zuerst ein Teil der Saat fiel auf den Weg, ein Teil der Saat fiel auf felsigen Untergrund und ein Teil der Saat fiel unter die Dornen. Ein Teil aber fiel auf fruchtbares Land und brachte Frucht. Heute Morgen wollen wir über den dritten Teil nachdenken, immer in Bezug zum letzten. Das Wort, das als Saat unter die Dornen gesät wurde, und was das heißt, wenn es auf fruchtbares Land fällt und Frucht bringt. Ich lese den zweiten Teil des Gleichnisses, in dem Jesus dieses Gleichnis auslegt, nach Markus 4, von Vers 14 bis Vers 20. Der Sämann sät das Wort. Die auf dem Wege aber sind, sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Und ebenso sind die auf den felsigen Boden gesäten, die, welche das Wort, wenn sie es gehört haben, alsbald mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher um des Wortes willen Trübsal oder Verfolgung entsteht, nehmen sie alsbald Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Das sind die, welche das Wort gehört haben, und die Sorgen der Welt und der Trug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein, ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Und die auf den guten Boden gesäten sind die, welche das Wort hören und es aufnehmen und Frucht tragen, eins 30-fältig, eins 60-fältig und eins 100-fältig. Liebe Gemeinde, wenn Jesus spricht, dann spricht er vom Reich Gottes. Wenn Jesus handelt, dann handelt er aus dem Reich Gottes. Was aber ist das Reich Gottes? Oder auch das Reich der Himmel genannt? Das Reich Gottes ist verborgen. Man kann es nicht sehen. Darum auch hat Jesus in Gleichnissen davon geredet, weil es nicht möglich war, es vorzuzeigen und zu sagen, hier ist das Reich Gottes oder da ist das Reich Gottes. Es ist mitten unter uns. Es ist in unserer Mitte. Und es ist inwendig in uns. Aber man kann es nicht sehen und man kann es nicht vorzeigen. Es ist verborgen. Nun vertragen wir aber Verborgenheit schlecht. Das verborgene Geheimnis, beispielsweise eines menschlichen Leidens, erscheint uns unerträglich. Wir wollen wenigstens wissen, warum gelitten wird, wenn wir es nicht ändern können. Die uns verborgen gebliebene Vergangenheit eines geliebten Menschen bedroht uns und unsere Liebe zu ihm. Misstrauen kommt auf und wir wollen's wissen. Und dann darauf unser Vertrauen zu gründen, wenn es uns gelingt. Die verborgenen Kräfte der Natur machen Menschen seit Menschengedenken Angst. Und aus einer Mischung von Angst und Neugier kommt der Wissensdrang, ja der Zwang, alles zu erforschen, allem Lebendigen das Geheimnis des Verborgenen zu entlocken, alles ans Tageslicht unserer Alltäglichkeit zu bringen und es uns dienstbar zu machen, damit wir es nutzen, benützen, gegebenenfalls auch ausnützen. So auch mit dem Geheimnis des Reiches Gottes. Die meisten Menschen, die sich dafür interessieren, fragen nach seinen Wirkungen. Wir Menschen sind an den wunderbaren Wirkungen des Reiches Gottes interessiert, aber nicht am Reich Gottes selbst. Wenn man es nicht sehen kann, nicht vorzeigen kann, nichts damit bewirken kann, nichts damit anfangen kann, verlieren wir mit der Zeit das Interesse daran. Wozu ist es dann gut, fragen wir. Was hat es für einen Sinn, wenn es nichts bewirkt, fragen wir. Und wundern uns dann über den Selbstzweifel in unserem Herzen. Die einen wären mit ein paar dramatischen Heilungen zufrieden. Sie könnten ein Leben lang davon zehren, wenn sie es mit eigenen Augen gesehen hätten oder wenigstens einmal am eigenen Leib erlebt hätten. Viele hungern nach spektakulären Gebetserhörungen und leben jedes Mal wieder ein Stück davon, bis die Wirkung verbraucht ist. Andere würden gern auf so etwas verzichten, wenn es dafür allen Menschen besser ginge. Und sich in den gesellschaftlichen und politischen Belangen mehr Gerechtigkeit durchsetzen würde. Neue, bessere Verhältnisse in dieser Welt, finden Sie, das wäre Reich Gottes. Aber das Reich Gottes ist und bleibt verborgen. Es ist weder mit Heilungen gleichzusetzen, in wessen Namen sie auch immer geschehen, noch mit besseren Verhältnissen in dieser Welt, auf welche Weise auch immer sie zustande kommen. Das Reich der Himmel ist verborgen. Wenn wir Wirkungen erfahren an Leib und Seele, die von dem Reich Gottes ausgehen, wenn wir Zeichen sehen, die uns seine Nähe und Gegenwart ankündigen, dann ist das Reich Gottes nicht gleichzusetzen mit diesen Zeichen, die wir sehen und mit den Wirkungen, die wir spüren. Es ist und bleibt verborgen und das ist für uns lebensnotwendig. Heilsnotwendig, lebensrettend. Das Reich Gottes nun kommt durch das Wort zu uns. Da es selbst mit solcher Konsequenz unauflöslich Verborgenheit in sich trägt, sucht es bei uns verzweifelt nach Verborgenheit. Nach Verborgenheit und Tiefe, in die es aufgenommen werden will, denn das entspricht seinem Wesen. Das gehört wesenhaft zu ihm selbst. Es kann nicht in der Luft leben. Es braucht Aufnahme in Verborgenheit und Tiefe. Nicht um sich dort zu verstecken, sondern um Grund zu finden, in dem es keimen, Wurzeln schlagen und wachsen kann. Wie heißt es nun in unserem Gleichnis? Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten das Wort. Suchte das Wort als Saat nur ein Versteck auf dieser Welt, dann wäre es im stacheligen Unkraut gut aufgehoben gewesen. Wer würde sich schon gerne die Finger zerstechen lassen, um ein paar Körner aufzunehmen? Und selbst die hungrigen Vögel hätten Mühe gehabt, es zu finden. Das dornige Unkraut gab Schutz und Schatten und Boden. Darum wuchs der Same auf. Aber das Unkraut auch. Das dornige Unkraut auch. Und seine vitale Kraft war stärker als die des Wortes. Im gemeinsamen Streben nach oben, im gemeinsamen Streben nach Licht, im gemeinsamen sich ausrecken nach der Sonne, wurde das Wort erstickt. Sozusagen unbeabsichtigt, fast unbemerkt, aber auch unvermeidlich. Das Bild spricht für sich selbst. Wer an seinem eigenen Verständnis dieses Bildes zweifelt, der höre nun die Auslegung Jesu. Die unter die Dornen gesäten sind die, welche das Wort gehört haben und die Sorgen der Welt und der Trug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Die Sorgen der Welt, wer könnte sich ihnen entziehen? Der Trug des Reichtums, wer wäre ihm nicht schon erlegen? Die Begierden nach anderen Dingen, wer trüge sie nicht in sich? Seit Menschengedenken kämpfen die Menschen ums Überleben. Das ist die Sorge der Welt. So auch wir heute. Wir kämpfen ums Überleben. Darum gehört zu unseren Sorgen der Welt auch die Sorge um die Welt, um die Umwelt. Die Sorge um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, wie es so heißt. Das gehört zu den Sorgen der Welt, und sie kämpft ums Überleben in jeder dieser drei Dimensionen. Mit Sorgen sehen wir Entwicklungen. Vielleicht an lieben Menschen in unserer Umgebung. Vielleicht in wirtschaftlicher Hinsicht, in unserer Branche. Vielleicht in gesellschaftlicher Hinsicht, in unserer Stadt. mit Sorgen sehen wir Entwicklungen und stehen mittendrin in diesen Entwicklungen und unserer ganzen Existenz. Und sie dringen ein. Mit jeder Nachricht, die die Welt erschüttert, unsere Existenz wirtschaftlich oder gesellschaftlich in Frage stellt, dringt die Sorge um die Welt ein in unser Leben. Der Trug des Reichtums ist nicht nur eine Frage des Geldes und der Sachwerte. Zum Trug des Reichtums gehört auch der Reichtum an Begabung und Kreativität. Der Reichtum an Möglichkeiten, die sich uns bieten, heute zu leben. Der Reichtum an Möglichkeiten zur Gestaltung des Lebens und zu Verpflichtungen im Leben und zu Genüssen des Lebens, auf welcher Art auch immer. Darum auch das lapidare Wort Jesu, das er an den Trug des Reichtums anschließt und die Begierden nach dem Übrigen. Was immer das sei. Es ist die Sucht zu leben, die das Leben erstickt. Und wieder einmal kommt uns ein anderes Jesuswort ganz nah. Wer sein Leben erhalten will, wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird's gewinnen. Da ist das harmlose und doch so legitime Wort von unseren Bedürfnissen, auf deren Stillung wir so ein Recht haben. Ja, ja, wirklich, wir haben das Recht. Die Stillung der Bedürfnisse, die wir uns holen, oder wenigstens sollten, die wir einander geben sollten, und was uns so selten gelingt oder zu gelingen scheint, gehört alles zu den Begierden, zu den Übrigen. Die schauerliche Story der Verwandten und Freunde, die zur Feier einer Kindstaufe kommen und alle ihre Mäntel im Kinderzimmer ablegen, die sich im festlichen Wohnzimmer zur Feier des Lebens sammeln, während das Neugeborene mit den achtlos abgelegten Mänteln erstickt, ist das Bild unseres Lebens. Liebe Gemeinde, es geht hier nicht um eine moralische Verwerflichkeit von Sorge um die Welt, vom Trug des Reichtums und von den übrigen Begierden oder sagen wir es etwas harmloser Bedürfnissen, Wünsche, intensive Wünsche, die wir haben. Wer diesen Dingen mit schlechtem Gewissen begegnet, ist kein Christ. Mit schlechtem Gewissen kommt kein Mensch in den Himmel, egal warum er es hat. Schlechtes Gewissen ist kein Kennzeichen vom Reich Gottes. Also wer plötzlich einmal entdeckt, da ist es in meinem Leben, das bedroht das Leben. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ist doppelt betrogen, aber nicht besser dran. Schlechtes Gewissen hat zwar viel mit unserer Erziehung zu tun und mit den ganz normalen und in der ganzen Welt verbreiteten Strukturen des Lebens und moralischen Werten, das gehört dazu. Anders kann man gar nicht leben. Und wer ein schlechtes Gewissen hat, sollte sich darum bemühen, ein gutes zu kriegen. Auf die Dauer macht das schlechte Gewissen krank. Aber es rettet nicht. Das Reich Gottes ist weder ausgezeichnet durch ein gutes Gewissen noch durch ein schlechtes. Erlösung ist nicht, wenn man vom Schlechten zum Guten kommt. Und Christsein heißt nicht, von einem guten Gewissen zum Schlechten zu kommen. Es geht ums Leben und nicht ums Gewissen. Es geht ums Reich Gottes und nicht ums Gewissen. Was ist guter Boden? Danach lasst uns fragen. Wenn Jesus ein solches Gleichnis zeichnet, zeichnet er uns mit Liebe die Verborgenheit des ewigen Reiches. Und er vollbringt in seinem Wort ein Wunder. Er zeichnet Verborgenheit, Macht bewusst, möchte man zupacken und es praktisch machen und es vorzeigen, es ist weg. Was ist der gute Boden? Hören ist in diesem Gleichnis auf allen Ebenen gewährleistet. Das, was auf den Weg fiel, das, was auf steinigen Boden fiel, das, was unter die Dornen gesät wurde und das, was auf gutes Land fiel. Was allen diesen verschiedenen Aufnahmeebenen gemeinsam ist, ist das Hören. Es kann also kein Zweifel mehr bestehen, dass das Problem des Reiches Gottes nicht darin liegt, dass es nicht gehört würde. Manchmal wünschte ich insbesondere bibelgläubigen Christen, sie würden einmal die Bibel zumachen, gar nichts mehr lesen und mal gucken, was noch übrig bleibt vom Reich Gottes in ihrem Leben. Für eine Weile. Ob mit gutem oder schlechtem Gewissen, besagt noch gar nichts. Aber dann stellt sich die Frage, was in mir wohnt. Wenn ich nichts in der Hand habe, was ich den anderen zeigen oder zitieren könnte, was wohnt in mir? Und die erste Christenheit, die erste Generation hatte keine Bibel, jedenfalls keine in der Tasche. Es geht um die Priorität des verborgenen Lebensraumes für das Wort. Es geht um die Fähigkeit, etwas, was ich von Gott gehört habe oder gehört zu haben glaube, zu bewahren in der Verborgenheit. Der Zwang zum Weiterreden ist verderblich, ist nicht zeugnishaft, sondern ist verführerisch, wenn man den Worten Jesu so Glauben schenken darf, ist satanisch. Das Preisgegebensein des Wortes, weggenommen, im Nu, bringt keine Frucht. Vielleicht reden darum so viele vom Evangelium zu anderen, weil sie an die Frucht im eigenen Leben nicht glauben und hoffen, dass es wenigstens beim anderen was nützt. Aber Frucht ist dir zugedacht, deinem Leben, deiner Existenz. Es geht nicht um moralische Abwertung von Sorgen der Welt, Trug des Reichtums, Begierden nach anderem, und es geht nicht darum, das zu bekämpfen. Es geht um den Vorrang für das ins Verborgene unseres Lebens gesäte Wort vom Reich Gottes. Es ruft nach unserer Aufmerksamkeit und nimmt uns mit in seine eigene Gesetzmäßigkeit hinein, indem es in unsere Verborgenheit, wie immer die beschaffen sei, aufgenommen wird, durchdringt es unsere Verborgenheit mit der Verborgenheit des Reiches Gottes. Ich habe mich gefragt, wie praktisch soll ich wohl werden? Wenigstens eins will ich versuchen zu beschreiben. Die Verborgenheit des Reiches Gottes in der Verborgenheit unseres Herzens erschafft in uns einen Sinn für die Ewigkeit, hier und heute. Für jene Welten, um die sich scheinbar niemand mehr kümmern kann, weil Verstand und Geist und Herz und Liebe der Menschen ganz ausgefüllt sind mit dem, was sie sehen. Nicht nur mit Freuden und den schönen Dingen des Lebens, sondern auch mit dem Leiden der anderen und dem eigenen. Mit dem Schmerz, den sie sehen in der Welt, mit dem Zerstörerischen, mit dem Bedrohlichen, mit den Gefahren, mit dem Vernichtenden, mit den geheimnisvollen Kräften, um die wir seit Jahrtausenden ringen und sie trotzdem nicht in der Hand haben. In dem allem verlieren wir Menschen den Sinn für die Wahrnehmung, dass Ewigkeit uns umgibt, wenn wir durch die Straßen gehen. Dass Ewigkeit uns umgibt, wenn wir ein Kind anschauen. Dass wir diesem Kind nicht Zukunft geben können, wenn Gottes Ewigkeit diesem Kind nicht Zukunft gewährt. Die Zukunft einer neuen Generation wird nicht erschaffen von der bestehenden. Dazu ist sie nicht in der Lage. Seit Menschengedenken haben wir mehr die Zukunft der nächsten Generation gefährdet statt bereitet. Nicht zuletzt durch das Erbe, das wir weitergeben. Verborgenes Reich Gottes in seinem Herzen erschafft einen Sinn für die Nähe der Ewigkeit. Und auf die sind wir verzweifelt angewiesen. Spätestens dann, wenn wir alt werden. Spätestens dann, wenn uns die Sorgen um die Welt abgenommen werden. Oder wir sie vielleicht gar nicht einmal mehr wahrnehmen können, weil unsere Kräfte uns so verlassen. Aber, meine Schwestern und Brüder, ihr Frauen und Männer, ihr Jungen und Alten, ihr mehr oder weniger Armen oder Reichen, wie immer ihr euch verstehen mögt, wohin werdet ihr gehen, wenn man euer Angesicht auf dieser Welt nur noch in Bildern betrachten kann? Wohin werdet ihr gehen? Und ihr alle wisst's, dass diese Frage in euren Herzen wohnt. Und ihr alle wisst, dass es mit euren guten oder schlechten Meinungen über euch oder die anderen nicht getan ist. Was wohnt in euch, wenn ihr diese Erde verlasst? Wohin werdet ihr gehen? Es imponiert mir nicht, wenn ein Mensch sagt, er habe vor dem Sterben keine Angst. Das ist heute kein Problem mehr. Und außerdem hast du es noch nicht ausprobiert. Ja, wirst du sagen, ich war schon mal nahe am Tode. Ich auch. Ich weiß, was das heißt. Es war sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob das nächste Mal dasselbe ist. So einfach kann man da nicht aus der Erfahrung schöpfen. Aber vielleicht geht es nicht einmal um jene letzte Todesstunde. Es geht ums Leben, ums gelebte Leben. Es geht ums Gewinnen des Lebens, das aus der Ewigkeit kommt. Und das Erschütterndste, was uns hier passieren könnte, ist gelebt zu haben und das Gefühl zu haben, man hat nicht gelebt. Wenn es etwas gibt, wovor diese Generation Angst hat, dann dies. Wer sie gelebt hat und hat nicht gelebt. Was glaubt ihr, warum die Sucht auf allen Ebenen, aber wirklich auf allen, legitime und illegitime? Ein Schrei nach Leben. Ein unersättlicher Hunger nach Leben. Jung oder alt. Der große Erntetag unseres Lebens, wo es um Frucht geht, kommt erst, wenn wir unser Leben bestanden haben. Der große Erntetag kommt erst, wenn wir unser Leben vollendet haben. Und darum ist dieses Gleichnis Jesu Evangelium gute Nachricht. Für uns alle. Seht, heute leben wir. Heute ist Zeit, Raum nach der Verborgenheit zu fragen, um aus dieser Verborgenheit Vertrauen zu fassen in den Sinn meines Lebens, ob es sich nach meinen Erwartungen richtet oder nicht. Heute ist die Chance, jenes Wort in die Tiefe unseres Herzens fallen zu lassen, und es in der Verborgenheit zu hüten, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, dass es dort seine Kraft entfalte und meine Existenz erreiche, mein Sein. Ich habe es wohl das erste Mal schon erwähnt. Liest man diesen Text genau, steht da nicht, dass Saat in uns gelegt wird und in uns Frucht bringt. Sondern es heißt, die auf den Weg gesäten, die auf felsigen Boden gesäten, die unter die Dornen gesäten. Auf einmal sind nicht wir es, die Saat aufnehmen, sondern wir sind selbst Gesäte mit unserer ganzen Existenz, Menschen des Augenblicks, oder Menschen, die sich dauernd nach der Meinung anderer richten und gefressen werden, ehe sie schon begreifen, wo sie überhaupt sind auf dieser Welt. Benützt und ausgenützt von den anderen. Ständig für andere da und sind schon weg. Oder wir sind auf fruchtbaren Boden gesäte. Meine Schwestern und Brüder, als Menschen Gottes, als Menschen des Evangeliums sind wir auf den besten Boden gesät, den es gibt. Wir sind auf den Boden gesät, den Gott uns bereitet hat. In seinem Wort, in seinem Geist, in seiner Liebe. Aber es ist ein Boden der Verborgenheit. Wann immer diese Frage uns quält oder Angst macht, dann lasst uns daran denken. Die Verborgenheit will Aufmerksamkeit. Sie will Vorrang in unserem Leben. Sie schafft in uns den Widerstand gegen die berechtigten Sorgen der Welt. Sie schafft in uns Klarheit und Durchblick gegen den trügerischen Reichtum auf allen Ebenen. Und sie schafft in uns Stillung der Bedürfnisse und den Frieden des Herzens, ein von Gott genährter Mensch zu sein und ein Mensch, der gelebt hat. Und das Wort wird nicht nur in uns Frucht bringen, sondern uns zur Frucht machen. Unter die Dornen gesät, ihr wisst, dass der Höhepunkt des Evangeliums darin bestand, dass man Jesus möglicherweise aus eben solchen Pflanzen, aus eben solchem Unkraut, eine Krone gemacht hat. Eine Dornenkrone. Das hieß, er hat uns getragen. Und seht einmal, am Haupt getragen und uns liebend getragen bis ans Kreuz. Dass unser Leben nicht erstickt werde von all diesen berechtigten und unberechtigten Dingen, sondern dass unser Leben zur Erfüllung käme, auf seine Bestimmung hin, auf das Geheimnis des ewigen Lebens hin. Daraufhin lasst uns unser Leben verstehen und erfüllen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wie freundlich und liebevoll hast du dich unser erbarmt. Im Leben und im Wort der Person Jesu Christi. Wie rufst du uns wach durch Worte und Bilder, um uns dein Geheimnis des Lebens nahe zu bringen. Wie viele Verheißungen haben wir in unserem Leben erfüllt erfahren? Und wie wirbst du um unsere Aufmerksamkeit, dass wir den Blick auf dich richten und unsere ewige Bestimmung erfragen und finden? Wie willst du so mit der Fülle des Lebens zu uns kommen, nahe sein in den Spannungen dieses Lebens? Ich danke dir für dieses dein Wort. Ich danke dir für jeden Atemzug des göttlichen Lebens, der in uns war oder ist. Für jede Berührung aus deiner Ewigkeit an uns mitten in dieser Zeit. Ich bitte dich auch, dass unser tägliches Leben, unsere Verantwortungen, das nicht ersticken mögen, was du in uns wachrufst, einpflanzest, dass es keime und wurzle in der Tiefe und uns selbst heranwachsen lasse für unsere Bestimmung. Wenn du uns Schmerzen zufügst, wenn du uns an Grenzen führst, wenn wir das Leben nicht mehr verstehen, dann klopft das Geheimnis deines Reiches an unsere Tür, das wir nicht gehört haben, als du uns segnetest mit Wohlbefinden. Ich danke dir, dass du unseren Blick immer wieder hinauswendest über das Unmittelbare und über das Gegenwärtige, um in uns den Sinn der Ewigkeit zu legen, dass sie in uns wachse, uns zur Reifung bringe, in Freude und Schmerz, im Gewinnen und Verlieren, an dir und deinem Leben in uns werden wir das Leben gewinnen. Dieses Leben, das hast du verheißen. Und das Zukünftige dazu.